SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Constanze Schirrer, hallo. Zahlreiche Politikerinnen und Politiker haben Israel und Iran heute zur Zurückhaltung aufgerufen. Im Iran hat es in der Nacht mehrere Explosionen gegeben. Iranische Staatsmedien melden, über der Stadt Isfahan seien 3 Drohnen abgeschossen worden. US-Medien berufen sich auf Regierungskreise in Washington und berichten, es habe sich um eine israelische Vergeltungsaktion für den iranischen Angriff auf Israel am vergangenen Wochenende gehandelt. Der Iran widerspricht dieser Darstellung. Es handele sich eher um Infiltration als um einen Angriff von außerhalb. Die Außenminister der G7-Staaten riefen die Konfliktparteien auf, eine weitere Eskalation zu vermeiden. Gleichzeitig haben sie bei ihrem Treffen auf der italienischen Insel Capri weitere Sanktionen gegen den Iran verhängt. Welche genau, ist unbekannt. Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte sich am Mittag zur aktuellen Lage. Er sagte:
Die Deeskalation bleibt das Gebot der nächsten Zeit. Und darüber werden wir auch mit all unseren Freunden und Verbündeten reden und gemeinsam mit ihnen in diese Richtung wirken,
sagt der Bundeskanzler. Die EU hat unterdessen erstmals Sanktionen gegen radikale jüdische Siedler im besetzten Westjordanland verhängt. Bislang hat sie die Gewalttaten und den Siedlungsbau verurteilt. Über Strafmaßnahmen gab es aber bis heute keinen Konsens. Wie die Sanktionen aussehen, berichtet Jan-Christoph Kitzler.
Die EU nimmt nun 4 Männer und 2 Organisationen ins Visier. Den Männern werden unter anderem Folter und Verstöße gegen das Eigentumsrecht vorgeworfen. Die beiden Organisationen stehen für organisierte Gewalt gegen Palästinenserinnen und Palästinenser und für Anstiftung dazu. Seit Beginn des Kriegs im Gazastreifen hat sich die Gewalt durch radikale Siedler im Westjordanland nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen noch einmal verschärft. Jeden Tag kommt es dort zu entsprechenden Vorfällen. Weit mehr als 1000 Palästinenser haben seitdem ihre Wohnungen und Häuser aufgegeben. Im besetzten Westjordanland inklusive Ostjerusalem leben inzwischen rund 750.000 israelische Siedler. Das Völkerrecht verbietet den Transfer von Bevölkerung in besetztes Gebiet. Die Siedlungen gelten als ein großes Hindernis für Frieden zwischen Israelis und Palästinensern.
Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat die Bundesregierung aufgefordert, mehr für den Naturschutz zu tun. Die Experten erklären in einer Stellungnahme, der Zustand vieler Ökosysteme habe sich verschlechtert. Die verbliebene Natur müsse deshalb nicht nur geschützt, sondern auch aktiv verbessert werden. Weitere Einzelheiten von Eva Huber.
Es geht im Grunde darum, die Umweltzerstörung zurückzudrehen. Dass Flüsse wieder natürlich fließen zum Beispiel. Dass Moore wieder viel Wasser haben. Wiesen, Wälder natürlicher wachsen. Die Fachleute sagen, dafür braucht's klare und verbindliche Ziele. Die Bundesregierung und die Bundesländer sollten einen Plan machen. Eine Karte, wo welche Naturflächen in Deutschland wiederhergestellt werden und bis wann das passiert. Wichtig ist auch, dabei dürfen Menschen, die die Natur nutzen, nicht mit Regeln überfordert werden. Landwirte zum Beispiel. Es brauche da eine gute Zusammenarbeit und auch staatliche Gelder zur Unterstützung. Diese Vorschläge der Expertengruppe, die begrüßt Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Sie sagt, eine gesunde Natur ist unsere Überlebensversicherung, auch im Kampf gegen die Klimakrise.
Der Sand ist weg. Naja, nicht ganz natürlich, aber doch viel. Niedersachsen hat am Festland und auf den Inseln bei der letzten Sturmflutsaison mehr Sand eingebüßt als üblich. Darum wird jetzt auch mehr Geld in den Küstenschutz investiert als üblich. Zusammen mit dem Bund will das Land in diesem Jahr rund 80 Millionen Euro dafür ausgeben. Davon sollen fast 16 Millionen Euro sozusagen in den Sand gesetzt werden. Allein Langeoog soll auf 2 Kilometern Strand fast 500.000 Kubikmeter neuen Sand bekommen.
Fokus Südwest.
Welterbe des Mittelalters, so heißt die große Landesausstellung in Baden-Württemberg. Sie wurde heute eröffnet. Anlass ist das 1300-jährige Bestehen der Klosterinsel Reichenau im Bodensee. Auf der Reichenau gab es einen Festakt. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann und viele Vertreter von Kirche, Kultur und Politik haben daran teilgenommen. Tina Löschner.
Als Wiege der Wissenszivilisation bezeichnete Kretschmann die Reichenau in seiner Rede vor 450 geladenen Gästen beim Fest Westakt in Münster, St. Maria und Markus. Exponate der Landesausstellung erzählen von der europäischen Strahlkraft des Inselklosters im Mittelalter. Ein Highlight sind die Prachthandschriften der Reichenauer Malermönche. Sie gelten als die wertvollsten Handschriften der Welt. Die große Landesausstellung findet an den Originalschauplätzen auf der Reichenau und im Archäologischen Landesmuseum Konstanz statt. Dort hatte am Vormittag allerdings ein verdächtiger Gegenstand den Rundgang Kretschmanns vor der Ausstellungseröffnung verhindert und einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.
Der Verband Bildung und Erziehung sieht Grund zur Klage. In den Kitas in Baden-Württemberg gäbe es zu wenig Fachkräfte, die sich um Kinder mit unterschiedlichen Muttersprachen kümmern könnten. Das habe eine Studie ergeben. Aus unserer Stuttgarter Redaktion Landespolitik berichtet Iris Volk.
An fast 30% der Kitas im Land gibt es demnach keine Fachkräfte speziell für Sprachförderung. Sprachbildung finde meist nebenher im Kita-Alltag statt. Förderung für einzelne Kinder oder in Kleingruppen sei seltener möglich, sagte die Fachfrau für den Bereich Kitas beim VBE Sarg. Sie betonte, es sei Aufgabe der Politik, Kitas so aufzustellen, dass die sprachliche Vielfalt der Gesellschaft aufgefangen werden könne. Laut Sarg lernen auch Kinder ohne Migrationshintergrund langsamer ihre Muttersprache. Ein Grund könne sein, dass Eltern zu wenig selbst mit ihren Kindern sprechen oder singen und stattdessen Medien diese Aufgabe überlassen.
Die baden-württembergische Polizei hat sich am vergangenen Mittwoch mit knapp 3000 Einsatzkräften am länderübergreifenden Sicherheitstag beteiligt. Die Bilanz: 480 Straftaten und fast 3100 Ordnungswidrigkeiten wurden festgestellt. Die Beamten haben 38 Personen vorläufig festgenommen und 67 Haftbefehle vollstreckt. Der sogenannte Fahndungs- und Sicherheitstag soll das Sicherheitsempfinden von Bürgerinnen und Bürgern stärken. Er hat in diesem Jahr schon zum 7. Mal stattgefunden, so auch in Rheinland-Pfalz. Hier waren mehr als 800 Beamte im Einsatz, es gab 10 Festnahmen und 57 Haftbefehle. Aus unserer Mainzer Redaktion Landespolitik Armin Angele.
Die Polizei habe bei den Kontrollen Betäubungsmittel, gefälschte Ausweise und auch Waffen wie 2 Revolver, Schreckschusswaffen, Schlagstöcke und Messer sichergestellt. Insgesamt hätten die Beamten 48 Straftaten registriert. In den meisten Fällen seien es Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz gewesen. Zudem habe die Polizei mehr als 400 Ordnungswidrigkeiten erfasst, vor allem im Straßenverkehr. So habe die Polizei etwa auf einer Raststätte an der A61 einen Transporter kontrolliert. Dieser hatte 13 Katalysatoren geladen, doch der Eigentumsnachweis dafür fehlte.
Die Hochschulen in Ludwigshafen und in Worms bekommen vom Land Rheinland-Pfalz jeweils 750.000 Euro für ihre Forschung. Wissenschaftsminister Clemens Hoch sagte in Worms, das Geld werde auf die kommenden 5 Jahre verteilt. Wofür die Unis das Geld ausgeben, Karin Petzold weiß es.
In dieser Zeit werden die Wormser und die Ludwigshafener Hochschulen ihre Forschungsarbeiten vertiefen. In Worms beispielsweise wird in 3 Themenfeldern bereits geforscht. So geht es um Tourismus und wie eine Stadt attraktiver gemacht werden kann, um Mobilität und um Digitalisierung. An der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen wird der Frage nachgegangen, wie sich die Arbeitswelt verändert, auch durch die Digitalisierung.
300 Fußballfelder. Dieser Fläche entspricht der neue Solarpark in Karlshausen in der Südeifel. Heute ist er eingeweiht worden. Es ist die größte Anlage in Rheinland-Pfalz und eine der größten in Deutschland. Der Solarpark soll 60.000 Haushalte mit Strom versorgen und hat 150 Millionen Euro gekostet. Stefan Billen ist technischer Vorstand der Erneuerbare Energien Neuerburger Land AÜR, die zur Verbandsgemeinde Südeifel gehört, und er verspricht sich viel von dem Projekt.
Die Verbandsgemeinde Südeifel ist eine arme Verbandsgemeinde. Wir haben wenig Industrie, wir haben wenig Gewerbesteuereinnahmen und natürlich durch diese Wertschöpfung auch für die Standortkommunen, für die Verbandsgemeinde, für alle Kommunen werden erhebliche Gelder auch in die Verbandsgemeinde gespült, was auch die Gemeinden an sich lebensfähig hält. Wenn die Gemeinden investieren wollen, ist normalerweise als Ultima Ratio, wenn sie kein Geld haben, muss die Grundsteuer gehoben werden. Und durch diese Investitionen kann man die Grundsteuer stabil halten und man kann wirklich noch was investieren.
Stefan Billen von der Erneuerbare Energien Neuerburger Land in SWR aktuell.
Und sonst so?
Gibt es heute eine Rätselfrage. Was ist das?
Ich esse es auch schon eigentlich jeden Tag.
Generell auf Toastbrot.
Ohne Brot.
Mit Brezel ist es gut.
Pfannkuchen.
Mit Butter.
Ohne. Ich finde es mit Frischkäse ganz gut.
Schmeckt lecker.
Das ist schon mal alles vollkommen richtig. Es wäre aber natürlich unbedingt einzuwenden.
Nicht das beste Frühstück.
Weil da Palme drin ist und das ja nicht so gut ist.
Ziemlich viel Zucker.
Kaufen wir nicht mehr solche Sachen.
Das alles ist Nutella. Vor 60 Jahren lief im italienischen Alba das allererste Nutella-Glas vom Band. Die Nuss-Nougat-Creme wurde von Konditor Pietro Ferrero erfunden. Herr Ferrero entwickelte zunächst eine Art Schokostange, von der man Scheiben abschnitt. Kam gut an. Ein Unternehmen wurde gegründet, die Rezeptur verfeinert, Nutella cremiger gerührt und in ein Glas verpackt. Kam noch besser an. Heute ist die ehemals kleine Firma von Pietro Ferrero einer der größten Süßwarenhersteller der Welt. 250.000 Tonnen Nutella werden jedes Jahr in 75 Länder auf der ganzen Welt verkauft. Und der Name hat es zum Synonym für jedwede Art von Schokocreme geschafft, aber nicht zum Babynamen. Ein französisches Gericht hat einem Elternpaar verboten, seine Tochter Nutella zu nennen. Schade eigentlich, wäre allemal süß gewesen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.